Ihr lieben Menomios, was soll ich sagen? I love Germany. Ich bin immer noch ganz beseelt. Ich war die erste Märzwoche in München unterwegs und habe da nicht nur ganz viele Menomios kennengelernt, sondern habe auch gesehen, wie in Deutschland Festivals und Veranstaltungen über die Bühne gehen. Und ja, da können wir Österreicher doch noch einiges uns abschauen. Besonders amüsant für mich, wenn ein Event um 20 Uhr aus ist, dann ist das auch wirklich um 20 Uhr aus. Und die Leute gehen nach Hause und um 20.15 Uhr ist da schon aufgeräumt, gekehrt und die Veranstaltung vorbei. Das ist bei uns unvorstellbar. Ich war am Mittwoch bei Next Level, beim Female Longevity Festival. Und das war wirklich großartig, weil ich so viele Gesprächspartnerinnen auch kennengelernt habe. Unter anderem die Dani Bach, die Gynäkologin, die so drauf schaut, dass das Thema Wechseljahre am Arbeitsplatz kommt. Davor hatte ich einen Termin, wo es genau um das in einer Expertenfolge auch wieder mal geben wird. Ja, Wechseljahre am Arbeitsplatz. Was kann ich tun? Nicht nur als Angestellte, sondern auch als Unternehmerin. Also da schon mal neugierig bleiben. Und was war noch in München? Ich war bei Epifood, bei Alex und Feli, habe ich mir mal angeschaut, wie echte Content Creator arbeiten. Und das ist zutiefst beeindruckend, weil das total ja unaufgeregt ist. Wird demnächst auf Instagram zu sehen sein, also voll gern Epifood und menomio_podcast auf Instagram folgen. Dann seht ihr, wir haben zusammen ganz tolle ja, Food Inspiration Videos gedreht. Was mir bei den Veranstaltungen so taugt hat, liebe Grüße gehen an dieser Stelle raus. Danke, ihr lieben Menomios, dass ihr immer wieder auf mich zukommt und mich auch ansprecht und mir eure Geschichte erzählt. Das beflügelt mich total. Das ist ja auch der Grund, warum ich das mache. Und ja, diese Unterstützung gibt mir was. Und auch die Unterstützung, die auch schon so viele machen, nämlich die monetäre. Und ich bin wirklich froh, dass ich mir da drüber traue, dass ich sage, hey, ja, ich bin auch ein Stück weit auf eure Hilfe angewiesen. Wenn du keine Ahnung hast, von wovon ich rede, es geht darum, dass man Menomio auch monetär unterstützen kann. Infos dazu in den Shownotes. Beim Create Festival im Sofitel in München war ganz eine andere Bubble unterwegs, nämlich die, wo es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt. War auch mega spannend. Auch da der ein oder andere Podcast-Gast, auf den ich getroffen habe und so viele neue, tolle Frauen und auch Männer, die ich kennengelernt habe. Und wow, es gibt so viele spannende Themen, wo immer wieder trotzdem die Wechseljahre mit hineinfließen. Also ja, sehr beseelt, wenn auch doch etwas durch. Nach diesen 5 sehr intensiven Tagen habe ich das sehr, sehr genossen und bin riesengroßer München-Fan geworden, tatsächlich. Zu heute, zum Gespräch mit der Ildiko von Kürti. Geht's dir auch so? Ich bin, boah, das ist jetzt echt schon lang her, es war 99, wo sie das Buch Mondscheintarif herausgebracht hat. Seither kenne und liebe ich sie und drum freut es mich umso mehr, dass die Ildiko heute meine Gesprächspartnerin ist. Eine Gesprächspartnerin, mit der ich nicht immer einer Meinung bin oder wo ich manche Dinge anders sehe und ich finde, gerade das macht ja Dialog so spannend, wenn man nicht kollektiv alles abnickt, was der andere so sagt. Ich bin gespannt, wie es euch gefällt. Lasst mich das unbedingt wissen auf Spotify. Schreibt es mir in die Kommentare. Schauen wir, dass wir da ein Gespräch unter Anführungszeichen zusammenkriegen. Dann freue ich mich. Dann freut sich ja der Algorithmus. Und ja, dann kommt Menomio noch mehr in die Sichtbarkeit, weil darum geht's, dass wir dieses Thema Wechseljahre in die Sichtbarkeit bekommen, dass wir das Narrativ der Wechseljahre ändern. Sie sind viel mehr Wow statt Wäh. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Glitzer, den du auf deine Wechseljahre streuen kannst. Und jetzt ganz viel Spaß beim Wechselwirkung-Plausch mit der Ildiko von Kürti. Ja, leco mio. Bin ich jetzt echt im Wechsel? Okay, dann wird's Zeit für Menomio, der Podcast für glückliche Wechseljahre. Mit Expertinnen-Interviews, Erfahrungsaustausch, Community-Building, Tipps und Inspirationen für die wahrscheinlich spannendste Zeit in deinem Leben. Bist du dafür bereit? Dann auf geht's. Lass uns glücklich sein. Mit Ildiko von Kürti. Herzlich willkommen zum Wechselwirkung-Plausch. Heute sprechen wir wieder ganz offen und ungeniert über die persönlichen Erfahrungen mit den Wechseljahren. Von hormonellen Tsunamis bis hin zu den unerwarteten Freiheiten der Lebensmitte. Über meine heutige Gesprächspartnerin freue ich mich wirklich ganz besonders. Viele von euch kennen sie spätestens seit ihrem Kultroman Mondscheintarif von 1999. Inzwischen ist sie weit mehr als eine Bestseller-Autorin mit über 7 Millionen verkauften Büchern. Ildiko ist Podcasterin, scharfsinnige Beobachterin und hat sich zu einer ernsthaften intellektuellen Stimme der Frauen entwickelt, die sich traut, auch die unschönen Wahrheiten auszusprechen und das Beste dran, ohne dabei den Humor zu verlieren. In ihrem brandneuen Buch Alt genug rechnet sie herrlich ehrlich mit dem Optimierungswahn ab und feiert das wackere Welken. Sie sagt, reifen kann man eben nur mit der Zeit. Liebe Ildiko, ich freue mich voll, dass die Zeit reif ist, dass du Gast beim Wechselwirkung-Plausch bist. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Dankeschön.
Bevor wir so richtig loslegen, Ildiko, ist es bei mir Usus, dass ich meinen Menomeo-Steckbrief bitte abfrage.
Okay.
Dein Alter?
58.
Deine Lebenssituation?
2 Kinder, 15, 19, die noch zu Hause leben, ein Mann, ich lebe in Hamburg und was ich beruflich mache, hast du ja schon wunderbar anmoderiert.
Genau, dennoch, dein Beruf, was schreibst du rein, wenn steht Beruf?
Autorin, mittlerweile schreibe ich auch noch Podcasterin dazu, also Autorin und Podcasterin, würde ich sagen.
Und deine Berufung?
Gemeinschaftsgefühl.
Dein Wechselstatus?
Oh, war ja Postmeno wahrscheinlich, ja, ne? Kommt hin.
Diese drei Worte beschreiben mich ganz gut.
Gemütlich, neugierig, wohlwollend.
Diese drei Worte beschreiben
mich. Ängstlich, mutig, mir fallen noch tausende mehr ein.
Diese drei Worte beschreiben meine Wechseljahre ganz gut.
Erschrecken, gute Information, Hormone.
Damit fordern mich meine Wechseljahre heraus.
Strenge.
Und damit bereichern mich meine Wechseljahre?
Strenge.
Ildiko, bevor wir so richtig ins Gespräch eintauchen, muss ich dich was fragen. Ich habe heuer mitbekommen, dass sich einige Frauen aus der Öffentlichkeit bei Germany's Next Topmodel im Vorfeld beworben haben. Unter anderem du und auch die Susan Sideropoulos ist mir da auf Instagram einmal ausgespielt worden. Und siehe da, bei Folge 1, 2, ich habe keine Ahnung, wen sehe ich da im pink gestreiften Kleid? Die Ildiko. Und dann bist du ja tatsächlich auch eine Runde weitergewunken worden. Und dann habe ich wieder eingeschaut und dann warst du nicht mehr da. What happened?
Also ich habe mich da beworben, weil das perfekt in meine Abenteuerlustwelle, auf der ich gerade ritt im vergangenen Sommer, zu diesem Buch, was ich gerade geschrieben habe, Alt genug passte. Und Heidi Klum beklagte, dass so wenige Best-Agerinnen sich bewerben. Und ich dachte, okay, das mache ich mal. Das passt jetzt gut in diese Lebensphase, in der ich mich befinde und fand mich halt dort wieder auf dem Catwalk und kam tatsächlich weiter nach dem Casting und habe dann aber beschlossen, dass mein Ausflug in die Modewelt dann auch, dass es damit genug war. Ich konnte meine Botschaft auf relativ großer Bühne verkünden und alles Weitere wäre für mich auch nicht mehr möglich gewesen. Rein logistisch, man muss sich da 3 Monate völlig von der Welt verabschieden, also ohne Handy, ohne alles, man kann nicht arbeiten und keine Kontakte haben. Und es geht dann auch irgendwann in eine Richtung, die ich auch nicht mehr bedienen kann. Also ich würde schon keine High Heels mehr anziehen, geschweige denn mich in durchsichtiger Unterwäsche von einem Helikopter abseilen lassen. Letztlich war es für mich ein kurzes, sehr interessantes Experiment, bei dem ich ja, ehrlich gesagt, mir diese Bühne auch zunutze gemacht habe für meine Botschaft.
Und das hast du ganz wunderbar gemacht. Und es war
danke.
Eigentlich für mich klar, okay, wow, a message dropped. Danke, das war's. Aber es war so wunderbar auch zu sehen, wie, also diese kleinen Ausschnitte, die sie gezeigt haben. Und das habe ich eigentlich wirklich toll gefunden von der Produktion, wie auch die jungen Frauen teilweise auf dich reagiert haben. Und wie du eben auch deine Message und dieses Thema älter werden und so weiter auch wirklich da, ja, wie sagt man, droppen. konntest. Und das war auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Es sind ja jetzt.
Was mich auch wirklich besonders, wenn ich das noch sagen darf, gefreut habe, als ich zum Casting in Köln gefahren bin, bin ich etlichen, wirklich etlichen älteren Frauen begegnet, die sich nur meinetwegen beworben hatten. Ich hatte mein Bewerbungsvideo auf Instagram gepostet und die hatten das gesehen und haben dadurch den Mut gefasst, sich auch zu bewerben. Und das hat mich sehr, sehr gefreut. Und eine, die Ursula, mit der ich da Bekanntschaft geschlossen habe, die ist dann auch ein paar Folgen weitergekommen. Und so haben wir einfach dort in dieser Sendung auch einmal ein paar alternde Gesichter sehen dürfen.
Und ich habe auch zu meiner Tochter gesagt, wie wir das geschaut haben, hey, jetzt bewirbe ich mich auch einfach, um das Thema Wechseljahre auch so anzusprechen, auch um herzuzeigen, was möglich ist. Also bei mir beginnt auch gerade eine Reise, dass ich meinen Körper ganz anders wahrnehme, nämlich positiv wahrnehme und nicht so, wie es dir oft in den Wechseljahren oft erzählt wird. Also ich habe jetzt einfach in den letzten Monaten wirklich viel abgenommen, aber nicht um des Abnehmens willen, sondern weil ich einfach verstanden habe, wie wichtig es ist, die gute Ernährung, das Krafttraining und so weiter, und weil ich auf Leib und Seele spüre, was es mit dir macht, wenn du einen Wohlfühlkörper hast. Mhm. Und ich glaube, dieser Wohlfühlkörper ist gerade beim Thema Älterwerden so wichtig, damit wir uns wohlfühlen, damit wir auch einen starken Körper haben, der uns durch diesen ganzen Wahnsinn trägt.
Ja, stimmt alles. Kriege ich sofort ein schlechtes Gewissen. Ich kümmere mich im Moment eher um einen Wohlfühlgeist als um einen Wohlfühlkörper. Ich überlasse viel des Wohlfühlens der Medizin, das muss ich ehrlich sagen. Also ich habe mich über die menopausalen Beschwerden dann mit naturidentischen Hormonen, die ich bis heute nehme, gerettet, die mich wirklich gerettet haben. Also ja, alle die das mit Krafttraining schaffen, super. Ich mache kein Krafttraining. Ich bin sozusagen ein glückliches Produkt der Pharmaindustrie.
Ich glaube, es ist weder das eine noch das andere der heilige Gral. Ich glaube, dass es das Zusammenspiel ist. Und weil du sagst, du kümmerst dich um den Geist, ja, auch der Geist wächst bei mir unglaublich. Also dieses sich spüren und so, von dem so oft die Rede ist und wie wichtig das ist, das habe ich wirklich jahrelang nicht gehabt oder hatte es überhaupt noch nie so wie jetzt. Also ich habe so das Gefühl, je mehr ich mich mit meinem Körper, der sich natürlich im Außen verändert und das natürlich einiges mit sich bringt, umso aufgeräumter werde ich irgendwie.
Ach, schön.
Von der Seele her. Also dieses, überhaupt das Wort Seele ist für mich so greifbar wie noch nie.
Ach, wie schön, ja.
Das ist wirklich richtig schön.
Auch das Aber es Thema, ist natürlich nicht, ehrlich gesagt, nicht die Regel, ne? Die meisten Frauen hadern doch sehr auch mit ihrem körperlichen Verfall und den Veränderungen.
Ich kenne das, Ildiko. Das begleitet mich. Ich bin jetzt gerade 51 geworden. Es begleitet mich, ja, seit ich denken kann. Also wahrscheinlich seit 45 Jahren. Auch das Selbstbewusstsein wird ein anderes in einem fitten, vermeintlich gesunden Körper, sage ich jetzt mal. Ja. Und du schreibst ja auch sehr offen über das Thema Selbstbewusstsein, dass das so ein bisschen so unzuverlässige Mitbewohnerin bei dir ist. Glaubst du oder erfährst du es so im Alter, dass es besser wird, dass es eben Tage gibt, wo du sagst, ja, kann ich akzeptieren, dass ich ausschaue wie ein Zupfzendl oder dass ich mich nicht wahnsinnig sexy fühle, aber ich bin Ildiko von Kürti, ich bin 58 Jahre alt, ich bin Bestseller-Autorin und das ist für mich, was zählt?
Also dazu muss ich an verschiedenen Punkten einhaken. Wenn ich in den Spiegel sehe und mich nicht sexy finde, das ist jeden Tag so und darum bin ich froh. Also das ist kein Ausstrahlungsmerkmal mehr, auf das ich Wert lege. Zumindest nicht äußerlich. Wenn man mich in dem, was ich sage, attraktiv findet und vielleicht auch begehrenswert, das würde mich freuen, aber das ist nicht mein Begehr. Also ich habe kein Interesse daran, wir sprechen ja jetzt von Männern, auf Männer erotisch oder sexy zu wirken. Zumindest nicht durch meinen Körper oder durch mein Aussehen. Wenn ich das nicht durch das erreiche, was ich sage und wie ich wirke, dann interessiert mich dieses Gegenüber nicht. Das ist das eine. Also ich schaue in den Spiegel und sehe vielleicht eine Frau, die einen schlechten Tag hat, die müde ist, die traurig ist, vielleicht ohne Grund, vielleicht mit viel gutem Grund, dann ist das immer noch schlimm. Gestern Abend zum Beispiel hatte ich so einen Abend, wo ich fantastische Verkaufszahlen erfahren habe von meinem neuen Buch. Und ich fühlte mich so einsam und so unglücklich und noch dazu undankbar. Das war so eine Mischung aus Unglück und Scham. Und es ist aber so, dass ich das dann mit größerer Ruhe analysiere und auch, ja, dann einfach auch mal so stehen lasse. Ich finde es nicht okay. Es tut mir leid. Es tut mir für mich leid. Es tut mir auch für den vorüberziehenden Glücksmoment leid, den ich nicht empfinden konnte in dem Moment. Aber ich weiß mittlerweile natürlich besser als früher, das geht vorbei. Und heute Morgen bin ich aufgewacht und habe erstmal, also mein Mann, meine Familie ist nämlich auch nicht gerade nicht da. Das kommt noch zum Alleinsein noch dazu. Wir haben hier Ferien. Und heute Morgen habe ich zwei wunderbare, ermutigende Nachrichten bekommen. Eine von einer Freundin, eine von meinem Mann. Und jetzt ist wieder, ja, ruhig wieder in mir selbst. Also nein, es ist immer noch schlimm. Es tut weh. Und es gibt auch tiefe Wunden, die sich nicht schließen werden, das weiß ich. Aber ich kann, ich weiß, dass sie sozusagen zu einem großen, guten Ganzen dazugehören.
Also erst einmal herzlichen Glückwunsch zu diesen tollen Zahlen, zu diesem tollen Erfolg, liebe Ildiko.
Danke.
Und ich fühle mich gerade ein bisschen ertappt. Mir geht das ähnlich. Ich bin oft traurig darüber, dass ich so Meilensteine, man setzt sich ja immer wieder mal Ziele. Du bist auch Podcasterin. Du weißt, dass Downloadzahlen und so sind unsere Währung, dass man auch sieht, wer hört denn zu und so weiter. Und da gibt's halt so Marken. Und dann erreiche ich die auf einmal und dann denke ich mir, oh, wow. Und nicht mehr. Und dann tut mir das so leid. Für mich selber, ich glaube auch für mein Umfeld, weil bei mir ist es auch, also mein Mann und meine Tochter, die feiern mich, glaube ich, mehr wie ich mich selbst.
Ja, geht bei uns zu Hause auch so, ja. Mhm.
Wo ich dann so, naja, aber, wo dann mein Mann oft sagt, hey, denk zwei Tage zurück, da war dir das noch so wichtig und jetzt hast du es erreicht, klopf dir doch auf die Schulter. Fällt mir total schwer auch. Und das tut mir dann auch so leid, weil wenn ich dann irgendwo in den sozialen Medien sehe, wie andere mit Erfolgen umgehen und das auch zeigen, und man denkt, ja, aber ich habe nicht einmal das Bedürfnis danach, dann irgendeine Flasche Sekt sowieso nicht, weil ich trinke keinen Alkohol quasi, eine Sodaflasche.
Ja, das steht mir auch so. Früher hätte ich eine Champagnerflasche gekauft und geköpft.
Aber das alleine, oder? Wie schlimm, dass man feiert und da ist gleich der Alkohol mit im Spiel. Wie deppert eigentlich, oder? Man kann eine Sodaflasche genauso köpfen, die vor da aus.
Irgendwie auch nicht so wirklich, ne? Aber es stimmt, also ja, das eine ist, dass ich finde, gerade Frauen dazu neigen, das Erreichte, wenn es erreicht ist, so ein bisschen abzutun. Also ich habe tatsächlich das Gefühl, und das ist wirklich schlimm, und daran versuche ich zu arbeiten, na, wenn ich es schaffe, kann es ja nicht so schwer gewesen sein. Und das ist, finde ich, ein schrecklicher Satz, den ich mir auch verbieten möchte, aber der dann, ich habe ja sehr viele Ängste, und wenn ich dann eine Brücke überquert habe und habe das geschafft, und vorher hatte ich eine irre Angst, und nachher denke ich, ja, ich meine, da fahren jeden Tag Hunderttausende drüber, jetzt bild dir mal nichts ein. Also ich habe ja auch eben diese irrationalen Ängste, und das gefällt mir wirklich nicht an mir. Ich möchte nicht in Selbstbeweihräucherung und Selbstlobhudelei ausbrechen, aber ich möchte das mehr schätzen, was ich erreicht habe. Und was ich noch zum Glücksempfinden sagen wollte, also tatsächlich so die klassischen Glücksmomente wie Weihnachten, Geburtstag oder Platz 1 auf der Bestsellerliste, das sind so, das empfinde ich schon, aber nicht mehr so doll wie früher. Was ich aber viel, viel mehr empfinde, ist beim Spaziergang am Meer das Durchatmen und das Gefühl, frei zu sein, oder ehrlich gesagt mit meinem Mann auf dem Sofa zu sitzen und eine gute Serie zu gucken. Das sind bei mir mittlerweile Gefühle der Dankbarkeit und Friedlichkeit, die ich so früher nicht empfunden habe. Also es gibt schon auch ein gutes Gegengewicht an Aufmerksamkeit gegenüber vermeintlich banaleren Dingen, aus denen ich sehr, sehr viel Zufriedenheit und auch wirklich tiefe Glücksgefühle schöpfe.
Das kenne ich ja. Ich bin ja seit meines Lebens dem sinnstiftenden Arbeiten nachgelaufen. Ich habe ganz lang geglaubt, ich kann das als Journalistin, haha, und habe schon das Gefühl, dass ich das jetzt mit Menomeo schaffe. Ich kriege ja immer wieder ganz viele Nachrichten von meinen Hörerinnen, wirklich intim und wirklich oft mit dem Satz beginnen diese, Daniela, du hast mein Leben gerettet.
Ach,
wo ich immer denke,
ja.
Oh mein Gott. Einerseits ist das Wahnsinnsverantwortung, andererseits denke ich mir, boah, und das nur mit meinem Podcast? Also wie schön. Und das genau, das macht mir auch zutiefst glücklich. Da
zu
empfinde
Recht.
Ich dann
ja,
auch
schön.
Dankbarkeit. Also das ist ja auch leider so ein Modewort aktuell, aber Dankbarkeit ist meiner Meinung nach der Schlüssel zu ganz, ganz vielen Dingen auch,
ja.
Und macht dich auch glücklicher mit viel kleineren Sachen. Und das finde ich einfach wirklich wunderschön. Also bitte, ihr lieben Menomeos, hört's nicht auf, dass ihr mir eure Geschichte teilt. Es tut
ja.
gut.
Ja, ja. Es tut beiden Seiten gut. Es ist wirklich schön, wenn man merkt, dass man mit dem, was einem wichtig ist, auch für andere wichtig ist.
Total. Was mir ja bei dir auch so gut gefällt, ist das Optimismus-Tourette der Lebenshilfeszene. Also da sind wir ja genau an dem Punkt, weil du eben diesen Zwang auch ein Stück weit kritisierst, dass man sich selber ständig lieben muss, dass man sich selbst eben ständig in den Arm nehmen kann und nicht einfach sagen darf, ob jetzt öffentlich oder im stillen Kämmerlein, Alter, es ist echt alles richtig scheiße.
Ja, ja.
Ohne,
ja.
dass dann irgendwie gleich ein Coach um die Ecke biegt oder dass Social Media mithört und auf einmal dein Feed voll ist mit, es ist doch ganz einfach, atme doch einfach, nimm dich doch in den Arm, schließ doch bitte endlich Freundschaft mit deiner kleinen Ildiko. Ja? Ich finde das auch so wichtig, dass man das so laut anspricht. Aber nimm uns einmal kurz mit, Optimismus-Tourette, alleine das ist ja mega.
Ja, das ist. Ich habe mich da auch dem sehr ausgesetzt, weil ich auf einem großen Festival war, Creator heißt das, wo eigentlich in jedem Vortrag vor Tausenden von Menschen mit Feuerwerk und sehr eindringlich verkündet wird, du kannst alles schaffen, wenn du nur an dich glaubst. Glaub an dich, liebe dich, mach deine Träume wahr. Alle deine Träume werden wahr, wenn du nur genug an dich glaubst. Und das empfinde ich als so eine perfide Form des Unterdrucksetzens von Menschen, die genau wissen, dass nicht alle ihre Träume wahr werden und die sich nicht jeden Tag selber mögen, geschweige denn selber lieben. Klar, also Scheitern ist natürlich erlaubt, du musst aber immer wieder aufstehen. Scheitern ist nicht schlimm, Hauptsache du stehst immer wieder auf. Auch darin steht diese Aufforderung zur Selbstoptimierung, die auch so unrealistisch ist. Und ich bin oft liegen geblieben und habe gesagt, das schaffe ich nicht. Und das ist nicht schön. Es ist aber menschlich und so ist das Leben. Und wenn ich in den Spiegel schaue und insbesondere mir bestimmte Körperteile anschaue, dann sind die nicht schön. Nach allgemeinen Maßstäben sind die sogar hässlich. Und dann schaue ich mir meinen Bauch an, dieses zerblötschte Ding. 2 Kinder gekriegt, viele Chips gegessen, sowieso Zellulite habe ich seit meiner Geburt quasi. Dann sehe ich meinen Bauch und denke, nee, schön bist du wirklich nicht. Erstens, wir müssen nicht schön sein. Was ist denn das für ein Maßstab? Schönheit. Ist schon eine Frechheit zu sagen, du musst dich schön finden. Das heißt ja, dass Schönheit wichtig ist. Nein, Schönheit ist nicht wichtig. Ich schaue auf meinen Bauch, der ist hässlich und ich mag ihn sehr, denn er leistet mir bis heute gute Dienste. Ich mag viele Dinge, Menschen, die nicht den Schönheitsidealen entsprechen und liebe sie von Herzen. Und da ist schon so ein Grundanspruch drin, der mich wahnsinnig nervt. Ich muss doch überhaupt nicht schön sein. Ich habe viel mehr zu bieten als Schönheit und ich muss mich auch nicht schön finden und das hat mich schon so entlastet irgendwie, weil ich muss da einfach gar nicht mitmachen. Und was ich zu Anfang sagte, ich diese äußerlichen Zeichen von Wirkung, habe ich mit Freundinnen einen kleinen Winterurlaub in der Sonne gemacht und ging am Strand entlang im Badeanzug und es kam mir so eine Gruppe von Männern entgegen, die selbstverständlich mich nicht anschauten. Und mir auch noch nicht mal natürlich nachschauten. Und ich fühlte mich wie befreit. Das ist schön. Ich muss den Bauch nicht einziehen. Ich will denen nicht gefallen. meine Stunde, wollte ich diese Männer beeindrucken, die kommt heute Abend, am Abendbrottisch, wenn ich Geschichten erzähle. Also, weißt du, das ist mein Feld, wo ich auch konkurrenzfähig bin. Wenn ich bin nicht die Jüngste, ich bin nicht die Schönste, ich bin nicht die Dünnste. Heureka, zum Glück, Halleluja, das ist vorbei. Hört mir zu.
Aber Ildiko, was ist denn Schönheit? Ist Schönheit wirklich nur diese Hülle, diese vermeintliche? Auf den ersten Blick vielleicht, aber Schönheit ist doch eben viel mehr. Das ist eben der Geist, das Wissen, das, was man erlebt hat, auch das, was man von sich gibt. Weil was ist denn bitte unattraktiver, als wie ein Bild von einem Mann vor sich zu haben? Dann macht er den Mund auf und dann kommt er nur heiße Luft raus. Dann kann der nur so super ausschauen. Dann ist doch der total unattraktiv. Also erstens, ich glaube, dass das so ein Gesamtbild von allem sein sollte oder ist, oder zumindest in meiner Wahrnehmung war es das immer. Also sage mal, der vermeintlich unattraktivste Kerl konnte wahnsinnig attraktiv werden für mich, weil man sich mit dem gut unterhalten hat können. Oder mir war immer Musik so wichtig, wenn er ähnlichen Musikgeschmack wie ich hat. Ja.
Ja.
Und umgekehrt aber genauso. Also ich hatte einmal dieses Erlebnis und ich weiß nicht, wie lange dem nachgerannt bin. Also wir reden von Teenageralter. Ja,
ja, ja. Ja.
Und dann habe ich den tatsächlich einmal allen Mut mir gefasst und habe den angesprochen. Erstens, den seine Stimme. Also das ist gar nicht gegangen. Also Stimme war mir auch immer schon sehr wichtig. Und dann war der wirklich halt, ja, ich würde mal sagen, hohl.
Mhm. Also als Teenager hätte mich das noch nicht gestört. Da wäre ich rein nach dem Aussehen gegangen.
Ja, ich ja eigentlich auch, aber das hat mich so schockiert. Also die Stimme und dann, dass da in den ersten 5 Sätzen, wo man dachte, okay, der hat nicht einmal irgendwie irgendwas jetzt verstanden oder irgendwie einen Witz. Also und war dann total unattraktiv tatsächlich. Und ja, die Enttäuschung war meinerseits natürlich groß. Ja. Ja. Auch wo du sagst, Selbstoptimierung oder dieses Hashtag Self-Love heute auch ganz, ganz schlecht aus und halte ich auch für sehr heuchlerisch, weil schlechte Zeiten kann man nicht wegwischen mit Glaub an dich, alles wird gut. Ja, ich glaube schon daran, dass alles gut wird, aber man muss verdammt viel tun dafür. Und ich glaube, selbst optimieren ist ja immer was mit Druck zu tun hat. Was auch dann vielleicht, naja, jetzt bin ich selbst optimiert, jetzt kann ich damit aufhören. Ich glaube, viel wichtiger ist dieses Selbstfürsorge und dass das dann ganz viel mit sich bringt.
Das sehe ich auch so. Wobei ich möchte noch sagen, ich glaube nicht, dass alles gut wird. Also auch das halte ich für Augenwischerei. Es gibt in meinem Leben und auch im Leben von Freundinnen Schicksale, die kann man drehen und wenden, wie man will. Das wird nie gut. Und das ist auch okay. Und das zu akzeptieren, ist ja die Kunst des älter werdenden Lebens, mit den chronischen Schmerzen zu leben. Und ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass Akzeptanz eigentlich eine sehr kluge Form des Widerstands ist. Also ich dachte mal, ich kann nichts akzeptieren, was schrecklich ist. Aber da steckt viel Klugheit drin, weil das der erste Schritt ist, um damit besser leben zu können. Es wird nicht alles gut.
Nicht zu hadern damit. Also ja, auch mein Schicksal, also bei mir ist ja auch nicht alles eitle Sonne, Wonnenschein, ja, Wonne, Sonnenschein, so. Ich habe meinen Papa ganz jung verloren, da war ich 12 Jahre alt, er ist tödlich verunglückt. Mein Vater war für mich mein Ein und Alles. 20 Jahre später passiert mir das mit meiner Mama, wo ich gerade schwanger war. Aber ich habe es geschafft, durch viele Coachings, durch viele Therapien, es hat mich viel Geld gekostet. Aber das war meine Selbstfürsorge, um damit gut leben zu können. Weil nein, das kann ich nicht mehr ändern. Und nein, das wird nicht mehr gut. Und du kannst mir glauben, mein größter Wunsch wäre einmal, dass mein Kind einmal meine Eltern sieht. Ja. Dieser wird mir für immer verwehrt bleiben. Aber ich habe gelernt, mich nicht im Schicksal zu suhlen, sondern das anzunehmen, was ich habe. Ich habe einen wunderbaren, ich habe den weltbesten Ehemann tatsächlich und ich habe die entspannteste Teenager-Tochter. Wir sind ein super Dreiergespann und erfreue mich einfach an dem. Und ja, nicht alles wird gut, dennoch, ich bin halt einfach so, das Glas ist bei mir immer halb voll und nicht halb leer. Deine Ängste, Ildiko, wie arbeitest du denn daran? Oder weil ich glaube, es gibt viele meiner Hörerinnen, die eben auch, und das ist ja auch ganz oft wechseljahrsbedingt, dass ich auf einmal die einfachsten Dinge nicht mehr machen kann, weil sie mir Angst machen, weil sie mich dann in weiterer Folge auch einschränken ein Stück weit. Jetzt bist ja du eine Frau in der Öffentlichkeit. Wie gehst du damit um und wie arbeitest du mit deinen Ängsten?
Also mich begleiten meine Ängste ja wirklich seit frühester Zeit. Ich hatte meine erste Panikattacke, da war ich 12, 13 beim Vorlesen im Unterricht, im Deutschunterricht. Und daraufhin habe ich eine sogenannte generalisierte Angststörung entwickelt, die mich Zeit meines Lebens und bis heute wirklich massiv einschränkt. Auf dramatischste Weise früher auch. Also es gab Zeiten, da konnte ich das Haus kaum verlassen und bin nicht geflogen, Zug fahren, Aufzug, hohe Stockwerke, Brücken. Also ich habe schon mein Leben sehr, sehr der Angst untergeordnet einerseits. Andererseits habe ich nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich unter diesen Ängsten leide, was auf gewisse Weise sehr selbstbewusst war. Also ich habe immer im Grunde eine Extrawurst eingefordert. Ich habe gesagt, nee, ich kann nicht in den 10. Stock, kommen Sie bitte in den 3. Ich kann nicht fliegen, kommen Sie zu mir. So. Und das hat bedauerlicherweise sehr gut geklappt, was nämlich heißt, dass ich eine Vermeidungskünstlerin geworden bin, was der Angst letztlich nur mehr Raum verschafft hat in meinem Leben. Und das ist nicht gut. Ich habe mich wohl dosiert den Ängsten ausgesetzt. Also ich habe immer wieder was gewagt. Also ich habe mir langsam die Bühne erkämpft, trotz sehr, sehr großem Lampenfieber. Ich habe mir Stückchen für Stückchen meines Lebens sozusagen abgebissen und zurückgerissen aus dem Angstkosmos. Das hat mich viel Energie gekostet, viel Mut. Ich habe dann so eine psychosomatische Störung entwickelt irgendwann, die hatte ich auch schon mal, da war sie aber weggegangen. Das nennt sich Globusgefühl, das ist so ein Druck im Hals, der nicht weggeht. Also es ist ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl, was aber über unangenehm hinausgeht, weil man damit, weiß ich nicht, es geht nicht mehr weg. Und damit war ich nicht bereit zu leben und habe also von den Übungen bis Therapie, habe ich sowieso immer gemacht, nichts half. Und bis eine Internistin mir mal sagte, dann nimm doch ein Antidepressivum, das ist ungefähr 3 Jahre her. Und dann sagte ich, ja, ich habe doch keine Depressionen, was soll das helfen? Weil mir war nicht klar, dass ein Antidepressivum den falschen Namen hat und eigentlich Antineurotikum heißen müsste, weil es gegen Ängste hilft, gegen Depressionen, gegen Zwangsstörungen und auch gegen psychosomatische Beschwerden. Und dann habe ich das genommen, weil ich nicht mehr mir zu helfen wusste. Und peu à peu verabschiedete sich dieser Würgeengel, wie ich ihn nannte. Und der Kollateralnutzen dieses Medikaments, das ich im Grunde leider 30 Jahre zu spät genommen habe, war, dass ich meine Ängste besser angehen konnte.
Oh, wow.
Und wirklich feststellte, oh, schau mal, auf deiner Bucketlist steht auf einmal New York. Das wäre vor 4 Jahren, hätte ich mich ausgelacht. Auf meiner Bucketlist steht auf einmal alleine zu fliegen, alleine spazieren gehen durch einsame Gegenden. Das war alles nicht möglich. Und da habe ich mich dann Schritt für Schritt unterstützt mit diesem Medikament dran gewagt und erobere mir so jetzt gerade die Welt zurück, die mir eigentlich mein ganzes Leben lang verschlossen war. Und da muss ich so ein bisschen aufpassen, dass ich nicht verbittert werde, weil das hätte ich mal früher machen sollen. Ich weiß heute, dass Angststörungen mittlerweile, wenn sie gut behandelt werden, sofort parallel mit Therapie und diesen angstlösenden Medikamenten behandelt werden, damit sich die Panik nicht so breit machen kann im Leben, wie sie das bei mir getan hat.
Damals hat es ja die Diagnose Panikattacke noch gar nicht gegeben. Bei mir hat es auch begonnen, da war ich so 19, 20, 21, wo ich auf einmal Gefühle hatte, die ich nicht kannte. Und ich hatte Todesangst beim Einkaufen, beim Spazieren, beim Fortgehen aus dem Nichts heraus.
Ja, also, dann kennst du das ja alles, ja.
Ja, und damals hat es das Wort Panikattacke nicht begeben. Ich habe die ersten Diagnosen gekriegt von, ja, ich bin depressiv, weil der Vater gestorben ist. Ja, ich habe Probleme mit meinen Organen, weil ich zu schnell gewachsen bin und sowas Abgefahrenes. Meine Mutter wusste sich auch nicht mehr zu helfen und hat mir dann einfach immer, wenn eine so Panikattacke kam, Klosterfrauen-Melissengeist verdünnt gegeben. Aber es hat geholfen. Also dieser Placebo-Effekt hat irgendwie geholfen. Und dann Jahre später bin ich dann durch eine Kinesiologin, und das gab es damals auch noch nicht wirklich, das war auch noch nicht etabliert, das war ja komisch. Und Hexenwerk, die hat mir sehr, sehr viel geholfen, hatte es dann jahrelang nicht. Dann habe ich lustigerweise kurz vor meiner Hochzeit wieder Panikattacken bekommen, wo man dachte, oh mein Gott, ein Zeichen, ich soll den
ja,
nicht.
Ja, ja, oh je.
Ja. Und in meiner Schwangerschaft, wo ich dann auch Angst hatte, was tue ich, wenn ich bei der Geburt eine Panikattacke habe, nicht wissend, dass man bei der Geburt 4 Millionen andere Probleme hat als
ja,
eine Panikattacke.
Ja, absolut.
Es geht mir jetzt gut. Ich merke es jetzt in der Perimenopause ab und zu so dieses Gefühl, also du kennst es oder jeder, glaube ich, empfindet es ja auch anders, wo ich mir denke, spannend, würde jetzt eine Panikattacke irgendwie herauf? Ist ja auch, also das Thema Panikattacken für ganz viele Frauen in den Wechseljahren auch ganzes Neuland auf einmal, dass sie aufgrund dieser hormonellen Umstellungen. Und wo ich mir dann denke, oh wow, dieses Leben möchte ich nicht mehr, weil es schränkt so ein. Du gehst nicht mehr außer Haus, du gehst nicht einmal alleine einkaufen. Wo man dann oft sagt, naja, es macht dich stärker. Naja, ich habe dann für mich beschlossen, ich muss raus und ich muss was wagen. Und ich bin dann damals ins Ausland gegangen und es war so toll wie schrecklich, weil es hat mich trotzdem halt immer wieder begleitet. Aber ja, ich habe einfach viel darüber gesprochen und das hilft halt dann auch. Auch wenn da dann viele suggerieren, mit dir stimmt irgendwie was nicht, weil jetzt war ja gerade noch alles in Ordnung und jetzt auf einmal glaubst du, die Welt geht unter. Und auch da, jeder muss, glaube ich, ihren Weg finden, wie sie damit umgehen kann. Ja. Auch ein Weg, wenn wir schon beim Weg und Thema Medikation sind, und super, Ildiko, dass du einen Weg gefunden hast, was dir das Ganze einfach erleichtert, hast du ja auch anfangs gesagt, Stichwort Hormonersatztherapie. Du bist ja gerade beim Thema Hormonersatztherapie und medizinische Aufklärung sehr, sehr aktiv, sogar im Bundestag. Du bist ja auch bei Hashtag Wir sind 9 Millionen einer dieser treibenden Kräfte und du forderst Verständnis, Hilfe und Respekt für Frauen, die nicht mehr fruchtbar sind, aber ihre fruchtbarsten Jahre noch vor sich haben. Ich finde das wunderschön formuliert. Was ist denn deiner Meinung nach die größte Lüge, die uns nach wie vor über die Menopause erzählt wird?
Da musst du durch. Also das ist leider keine Vergangenheit. Eine Freundin von mir war vor wenigen Wochen hier im gut aufgeklärten Stadtteil Hamburgs beim Arzt und leidet sehr, sehr unter Wechseljahrsbeschwerden und sagte, sie würde jetzt doch überlegen, naturidentische Hormone zu nehmen. Und dann sagte er ihr, ach ja, wollen Sie Krebs? Und das passiert heute halt immer noch. Und das liegt eben an mangelnder Aufklärung der Ärzte und Ärztinnen. Die werden im Medizinstudium schon nicht adäquat auf das Thema vorbereitet. Die lernen alles über Geburt und Schwangerschaft. So soll es auch sein, aber nicht jede Frau bekommt ein Kind, aber jede Frau kommt in die Wechseljahre. Also erstens ist es eben schwer für Frauen, richtige Informationen zu bekommen über die Wirkungen und Nebenwirkungen von naturidentischen Hormonen. Anständig und ehrlich und richtig aufgeklärt zu werden. Es gibt eben ja immer noch so viele einfach Fehlinformationen, die aufgrund einer mittlerweile längst sozusagen neu interpretierten Studie, die darauf sich berufen. Also das ist das eine, Information. Das andere ist raus aus der Scham, dass man das einfach als eine Lebensphase akzeptiert, über die gesprochen werden muss, da muss man nicht durch, darf man sich nicht sagen lassen, ja, das ist Natur. Ja, ehrlich gesagt, Krebs ist auch Natur. Karies ist Natur und wenn wir nicht mehr gut gucken können, dann ziehen wir eine Brille an. Brille ist auch nicht Natur. Und das ist also das allerschlechteste Argument. Wenn ich mich auf die Natur verlassen hätte, wäre ich längst tot. Dann hätte ich mit 15 kein Antibiotikum gegen meine Lungenentzündung bekommen. Also ein furchtbares Argument, über das ich mich sehr, sehr ärgere. Die Natur will uns gerne auch mal umbringen. Ist auch natürlich. Und deswegen bin ich erstmal eine Verfechterin von Offenheit, von Information und von raus aus dieser Schmuddelecke, was, glaube ich, mittlerweile auch ganz gut gelingt, zum Beispiel bei der Periode oder so. Ich habe das Gefühl, dass junge Menschen, junge Mädchen viel offener damit umgehen. Und das muss natürlich jetzt auch mit den Wechseljahren passieren. Und das passiert ja auch zunehmend und dass einfach klar wird, da brauchen Frauen Unterstützung, weil das war mir überhaupt nicht bewusst. Ich bin da ja so völlig blauäugig rein. Ich dachte immer, oh prima, auf Wechseljahre habe ich wenigstens keine kalten Füße mehr, wenn ich Hitzewallungen habe. Dann hatte ich die erste Hitzewelle und dachte, nee, damit lebe ich nicht. Ich konnte nicht mehr arbeiten, ich konnte mich nicht mehr konzentrieren, ich konnte nicht mehr schlafen, nichts ging mehr. Und das ist halt so wichtig, dass das ernst genommen wird. Und es gibt nicht wenige Frauen, die in Frührente gehen, die Führungspositionen ablehnen oder abgeben, die viele Krankheitsausfälle haben aufgrund von Wechseljahren. Und das ist ehrlich gesagt auch ein wirtschaftlicher Faktor.
Absolut, weil gleichzeitig wünschen sich ja mehr als die Hälfte der Frauen aktive Unterstützung oder zumindest Awareness von ihren Arbeitgebern. Weil genau wie du sagst, also die Wechseljahre sind am Arbeitsplatz ein riesengroßes Thema, was auch noch totgeschwiegen wird. Und da habe ich kürzlich eine Unterhaltung mit einigen Frauen in Führungspositionen gehabt und die haben gesagt, naja, aber na, das Fass jetzt auch noch aufmachen, dann haben wir noch einen Stempel drauf, wo ich gesagt habe, aber was ist denn die Alternative, Ildiko? Nach wie vor den Kopf in den Sand stecken? Nach wie vor, ja, da müssen wir halt durch. Nein, drum findet es ja so zutiefst befriedigend und einfach nur geil, dass wir die Generation sind, dass wir das aufbrechen, dass wir sagen, hey Leute, bisher und jetzt genug. Nein, wir müssen da nicht durch. Und Gott sei Dank, sehr langsam, aber doch zieht ja die Wissenschaft, die Forschung mit. Also zum Thema Wechseljahre tut sich ja gerade so viel wie überhaupt noch nie. Weil es sind die Menschen und es sind die Wale, die das Thema betrifft. Und auf einmal kommen immer mehr Menschen drauf, naja, eigentlich bei den Menschen jetzt gesehen, es betrifft uns alle. Es betrifft
naja, die Menschen,
auch
es sind halt nicht alle Menschen, sondern nur die Frauen. Und wenn Männer auch in die Wechseljahre kämen, dann wäre der Fortschritt sicherlich schon sehr viel weiter gediehen.
Ich glaube, ganz kurz, auch die Männer betrifft es insofern, weil die eine Partnerin, eine Mama, eine Tante, eine you name it haben, die sind auch mehr oder weniger indirekt davon betroffen. Und dieses Argument hätten die Männer, die Wechseljahre wären sie lauter besprochen, weiß ich jetzt nicht, weil Männer haben ja auch ganz viele Themen in dem Wechseljahre, Perimenopause, Menopause, Alter, wie dass sie nicht mehr durchschlafen können, weil sie dauernd nachts pinkeln gehen müssen, weil sie auf einmal ja keinen mehr hochkriegen, wie man ja auch in der Werbung lernt. Und auch sind die Männer ja da nicht so offen, dass die beim Stammtisch sagen, na Herbert, wie geht's denn dir, ha? Kannst du nur so richtig, ja? Also weil das, glaube ich, ein ähnliches, also Wechseljahre sind ein Tabuthema. Wären sie auch in der Männerwelt, glaube ich auch, dass es nur, weil es jetzt die Männer sind, weiß ich nicht. Ich würde es nicht immer so 100% so stehen lassen oder gelten lassen, auch weil ich so
wir
eine
werden es nicht erfahren.
Nah des Miteinanders bin. Aber dennoch, Information, glaube ich, gibt schon sehr viel, aber es gibt kaum gute Anlaufstellen. Das ist das Schwierige und da müssen wir was machen. Und drum, ich schaue immer wirklich ja fast sehr neidvoll Richtung Deutschland, was ihr alles auf die Beine stellt, weil bei uns in Österreich, also bin es eh gewohnt, dass wir hinten noch sind beim Thema Wechseljahre.
Ja.
Wow. Also.
Ach, wie schade, das wusste ich nicht, ja.
Also Ildiko, wir sind so konservativ, das ist unfassbar. Und wir sind so, also wie ich mit Menomio begonnen habe, rund vor 3,5 Jahren, wart ihr in Deutschland auf den Stand, wo wir jetzt sind. Und wenn ich sehe, was sich aber da bei euch getan hat und bei uns, wo immer denken, es wird Zeit, da wirklich in die Gänge zu kommen. Wagen wir ein Experiment, weil du sagst eben auch, wir sind medizinisch unterversorgt. Du bist eine totale Aktivistin, was ich wirklich auch so toll und so feiere. Und auch an dieser Stelle mal vielen, vielen Dank auch dafür deine Stimme und deine
sehr, sehr
Arbeit,
gerne.
Ildiko. Wenn du Gesundheitsministerin wärst für einen Tag, was wäre die erste Maßnahme für Frauen, um die Situation der Frauen in der Perimenopause, Menopause zu verbessern?
Ich glaube, ich würde, wenn das Theorie, das ist ja nun alles ein Fantasiekonstrukt, dann würde ich sämtliche Ärzte und Ärztinnen, also Gynäkologen und Gynäkologinnen, dann eigentlich aller Fachrichtungen zusammentrommeln und ein Intensivwoche im Weiterbildung, Wechseljahre und Medikamente geben, weil ich glaube, da gehen die Frauen in der Not hin und wenn sie da nicht richtig beraten werden, dann gehen sie bedröppelt aus der Praxis raus und denken, ja, alles klar, ist ja Natur, muss ich durch. Und dann beginnt die Abwärtsspirale von schlecht schlafen, Gelenkschmerzen, you name it. Das ist ja alles wirklich auch so schlimm, ehrlich gesagt, so schlimm, wie schlecht es einem gehen kann. Ich war ja mit meinen Hitzewallungen noch relativ harmlos dabei, aber Frauen machen sich auch gar nicht bewusst, wann beginnen überhaupt die Beschwerden, viel, viel früher, als man denkt. Was gehört alles dazu? Viel, viel mehr, als man denkt. Was kann ich dagegen tun? Viel, viel mehr, als man denkt. Und deswegen glaube ich, müsste man beginnen bei der Aufklärung.
Das glaube ich auch. Also das Aufklärung, Wissen ist Macht. Das ist so. Das ist in allen Belangen so. Und auch das drüber reden, also dass sich Frauen ab einem gewissen Alter einfach trauen, darüber zu reden, im kleineren wie im größeren Umfeld. Jetzt ist ja so, dass Worte wie Wechseljahre oder Klimakterium, ja, also die klingen ja schon so, na danke, das brauche ich sicher nicht. Jetzt bist du Schriftstellerin, jetzt bist du Wortkünstlerin, Ildiko. Was glaubst du denn, braucht es einen neuen, coolen, kraftvollen Begriff, damit man auch sieht, dass diese Lebensphase eben nicht nur diese Symptome sind und ja, die sind echt zach, ja, sondern auch viel mehr, dass es nicht nur um einen Abbau geht, sondern viel mehr um ein Upgrade. Ich bin vor einiger Zeit einmal auf das Wort Queenager gekommen und ich versuche ja auch eben, weil mein Podcast, der Podcast für glückliche Jahre mit dem Hashtag Wow statt Wäh und Glitzern statt Schwitzen auch herzuzeigen, was es für eine Phase ist. Also, brauchen wir ein neues Wort für das Klimakterium?
Ganz kurze Unterbrechung.
Du willst Menomio unterstützen, aber kein Geld dafür ausgeben? Kann ich gut verstehen. Aber dann bitte bewerte jetzt auf der Plattform, wo du gerade den Podcast hörst, Menomio mit 5 Sternen. Ich warte gern kurz. Danke.
Das finde ich nicht. Ich finde, Wechseljahre ist ja erstmal kein abwertender Begriff. Der Wechsel ist etwas Neutrales. Es ist eine Veränderung, die ja zweifelsohne stattfindet. Und insofern, ich komme mit dem Begriff Wechseljahre gut zurecht, weil er ja das auch doch deutlich beschreibt, den Wechsel in eine neue Lebensphase, sowohl körperlich, hormonell, als aber eben auch geistig, seelisch, mental. Und insofern, nein, ich störe mich eigentlich nicht an dem Wort. Und ich finde, man muss auch bei allem Feiern der überschrittenen Lebensmitte und den wunderbaren Kräften, die das auch entfalten kann, diese Energie der Erfahrung, muss man einmal sagen, dass ich finde, dass wir mit unseren Körpern schon auch ganz schön, irgendwie fühle ich mich manchmal ungerecht behandelt, ehrlich gesagt. Wir haben unsere Tage, darunter habe ich auch schon immer gelitten, dann haben wir Schwangerschaften und vielleicht stillen wir, also das ist ja auch eine körperliche große Anstrengung und auch oft mit Schmerzen verbunden. Dann denkt man, oh Mann, jetzt hat man das alles irgendwie einigermaßen hinter sich und dann kommen die Wechseljahre. Also ich bin sozusagen so sehr ärgerlich auf die Schöpfung. Auf die Evolution.
Auf diesen hormonellen Ausnahmezustand, der uns andiktiert wurde, ja.
Ja, und der ja unser ganzes Leben begleitet. Und das mag biologisch alles sehr, sehr sinnvoll sein. Nur diese Biologie ist altmodisch und ich möchte fast sagen patriarchal. Ich möchte nicht, dass mit endender Fruchtbarkeit mein Körper quasi im Zeitraffer dem Verfall preisgegeben wird, weil er biologisch aus evolutionärer Sicht nicht mehr nützlich ist. Und so ist es ja. Das muss man einfach mal sagen. Das ist so eine Sollbruchstelle im Leben einer Frau. Und ich möchte mich darüber jetzt einmal an allerhöchster Stelle beschweren. Und ich glaube auch tatsächlich, in 100.000 Jahren wird das irgendwie anders sein. Da werden die Wechseljahre entweder später stattfinden oder gar nicht mehr. Da kann sich auch der Schöpfer oder die Lebensmutter oder wer immer dafür verantwortlich ist, da wurde einfach ein Fehler gemacht, finde ich.
Das Kapitel können Sie auf jeden Fall nur mal überarbeiten. Das ist einfach ungleich verteilt worden.
Ja. Ja.
Absolut.
Ja. Das ist nicht zeitgemäß. Es ist einfach nicht zeitgemäß, dass Frauen ab 50 so viel Energie brauchen, um sich gegen den Verfall zu wehren, also, und das ist ja wirklich so, es geht rapide runter, Osteoporose, Knochen, Schlaf, Hitzewallungen, Bindegewebe, all das, was wichtig ist, auch für Energie, und dagegen anzukämpfen, wir haben so viel Wichtigeres zu tun eigentlich.
Voll, und drum ist eben das Wissen darüber so wichtig, dass man eben diese Selbstfürsorge, nicht die Selbstoptimierung, sondern die Selbstfürsorge übernehmen kann, um zu sehen, weil ich glaube auch, dass die Wechseljahre sind tatsächlich auch medizinisch das wichtigste Zeitfenster einer Frau, da wirklich was zu tun. Es tut sich ja auch beim Thema bioidente Hormone was, das eben einfach präventiv zu geben, weil das sieht man ja an den Frauen, die Nina Ruge zum Beispiel geht ja da sehr an die Öffentlichkeit, die seit Jahren Hormone nimmt, die schaut einfach mit ihren fast 70 Jahren anders aus wie andere 70-Jährige.
So vor ist allen es Dingen einfach, ja? Schaut sie von innen anders aus. Ich war mal auf einem...
Die ist ja im Kopf so.
Ja, das meine ich noch nicht mal so. Ja. Also, aber ich war auf einem Kongress, wo eine Nephrologin zu Gast war. Also es sind die Menschen, die sich mit Nieren beschäftigen. Und die sagte, die alten Menschen, die bei ihr auf dem Tisch landen, die Toten, wenn sie die öffnet, also die machte auch Obduktionen und schaute sich die Nieren an und eben die von innen die Menschen an. Sie sagte, sie sieht sofort, ob eine Frau Hormone genommen hat oder nicht, weil trotz eines, ich will das nicht verschweigen natürlich, es gibt ein leicht erhöhtes Krebsrisiko, da muss man sich aber sehr genau informieren. Jedes Glas Wein am Abend ist übrigens schlimmer. Also die macht die Körper auf und sieht sofort, ob da jemand, ob eine Frau Hormone genommen hat, weil es eben die Elastizität der Organe, das geht nicht nur um gutes Aussehen, um die Haut. Von innen bleiben wir elastischer, die Gelenke werden besser geschmiert, die Organe sind in besserem Zustand, und das fand ich schon hoch interessant.
Total. Und ich habe zuerst gemeint mit Kopf, also auch die Nina, wie wach die im Kopf ist, was die alles auch noch wegarbeiten kann mit ihren knapp 70 Jahren. Also
ja, natürlich, ich meine, wenn man besser schläft und wenn man einfach nicht gestört wird durch Gelenkschmerzen, durch Hitzewallungen in seinem Lebensrhythmus, dann kann man viel mehr schaffen und wohlwollender in die Welt hinausgehen. Selbstverständlich.
Ja. Absolut. Ildiko, was ich nur ganz kurz ansprechen möchte, ist dieses Wackerwelken. Also du hast es jetzt eh schon gesagt. Wir verfallen so dahin. Da muss ich ehrlicherweise sagen, ich empfinde, und das ist jetzt wirklich rein äußerlich, dennoch, je älter ich werde, umso lieber schaue ich mich tatsächlich an. Und auch jetzt, also so fit und so gesund wie jetzt mit 51, war ich, glaube ich, mein Leben noch nie. Weil ich habe mit 12 Jahren zum Rauchen begonnen.
Also, ich auch.
Wirklich. Ja, wie lange hast du geraucht?
Du, bis ich 30 war oder so.
Ja, ich
also
auch.
Lange. Und
also
viel.
Ich glaube, ich habe 3 Backeln am Tag geraucht. Und wenn ich fort war, ist es noch ein viertes geworden.
Wahnsinn,
also,
ne? Ja.
Damals
du, da
in den Redaktionen,
ähnlich, ja,
da dürfte, in den Redaktionen haben ja alle geraucht. Also, wenn du da nicht geraucht hast.
Konntest überall noch rauchen, in Gaststätten und im Flugzeug. Also, ja, ich habe auch wie ein Schlot geraucht.
Ich auch, ja. Also, wie gesagt, jetzt mit meinen 51 fühle ich mich so stark, so fit wie überhaupt noch nie tatsächlich und auch, ja, vom Äußeren. Also, ich habe so das Gefühl, so, ich finde mich immer mehr. Wer bin ich denn? Was möchte ich denn sein? Alleine durch meine Größe habe ich mich immer geduckt, obwohl ich immer schon so auffällig war. Weil
bist
ich
du sehr
immer
groß?
Schon,
ich sehe dich ja nur im Sitzen.
Ja, normal groß mittlerweile empfinde ich es, aber ich bin 1,78 Meter, seit ich 12 Jahre alt bin.
Nein. Ah ja, das ist natürlich.
Und das war in den 80ern, war da niemand, ja, lang auf weiter Flur. Und dann war ich eben schon immer die viel zu laute, immer die viel zu unbequeme, immer die, die immer alles angesprochen hat. Und jetzt denke ich mir, jetzt macht auf einmal alles so Sinn. Und ja, und ich schaue nur gut dabei aus. Schönheit hin oder her, aber wenn ich Fotos mir anschaue von vor 10, 20, 30 Jahren, denke ich mir immer, na, bin ich froh, dass ich jetzt so ausschaue, wie ich jetzt ausschaue. Also, aber wacker welken, Ildiko.
Ja.
Was braucht's denn, weil ich gesagt habe, du hast ja auch immer so diese Prise Humor dabei und die schimmert ja auch bei jedem Satz, den du sagst, auch irgendwie so durch. Wacker welken, how to?
Tja, also darin steckt ja das Welken, dem entkommen wir ja alle nicht, egal wie wir von außen aussehen. Auf das Alter folgt halt in der Regel der Tod, damit ist ja schon mal klar. Also wir bewegen uns in die letzte Phase des Lebens und das kann einem ja schon mal missfallen, muss man aber hinnehmen. Also wir welken dem Ende entgegen, so ist es nun mal. Und deswegen ist es schön, das finde ich, dass Alter, wenn man es denn achtsam und auch an sich selbst, also sozusagen die Selbstveränderung und Entwicklung fördernd, wenn man so alt wird, dann finde ich, dass das Alter selbst einem ein gutes Altern ermöglicht. Also dass man eine Reife entwickelt, mit der man den Verlusten, den Abschieden, die ja kommen werden oder auch denen man schon entgegentreten mussten, dass das Alter einen dazu befähigt, das zu ertragen, das mitzutragen bei anderen und aber eben auch dem Leben gleichzeitig, wir sprachen ja darüber, Glück und Dankbarkeit abzuringen an Stellen, wo man als junger Mensch einfach drüber hinweggegangen ist. Und das ist für mich dieses Wackere, zu sagen, ich gehe durch diese Lebensphase durch, ich halte die Augen offen, Selbstfürsorge ist wichtig, Neugier ist wichtig, Rückzug ist wichtig, Komfortzone ist mindestens so wichtig wie sich rausbewegen aus der Komfortzone. Also, dass man da ein gutes Mittelmaß findet, um den Schwierigkeiten, die natürlich kommen werden, wacker und weise entgegenzutreten.
Ich sage ja manchmal, ich glaube, ich bin so mehr der Wein. Je älter ich werde, umso reifer und umso besser.
Ja. Ich sage immer, ich bin Käse, aber gut, jeder Pikantje. Ne, so ein schöner Pikantje.
Ildiko, darf ich dich abschließend bitten, an meine Menomeos deine Wechseljahre-Message zu richten?
Oh ja, ihr lieben Frauen, Zuhörerinnen, Menomeos. Das ist das, was ich immer sage. Seid menschlich und freundlich zueinander. Also das ist eigentlich sozusagen, schaut euch an, wir sitzen alle in einem Boot, helft euch, unterstützt euch und seid füreinander da. Das ist mir eigentlich so das Allerwichtigste, was ich sagte ganz zu Anfang. Gemeinschaftsgefühl. Wenn das stimmt, dann sind wir immer zu Hause und immer geborgen.
Wie schön. Vielen, vielen Dank für diese schönen Worte, für diese schöne Message, liebe Ildiko. Vielen Dank, dass du beim Menomeo zu Gast warst. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir miteinander gesprochen haben. Dankeschön.
Ich mich auch. Das war eine schöne Begegnung. Vielen, vielen Dank dafür.
Ihr Lieben, die Bücher von der Ildiko, auch ihr Podcast Frauenstimmen, das alles findet ihr in den Shownotes, wie gewohnt. Menomeo erscheint immer freitags überall, wo es Podcasts gibt. Die Folgen wechseln sich immer zwischen Expertinnen und Expertentalks und dem Wechselwirkung-Plausch ab, wo ich mit Frauen aus dem öffentlichen Leben, aber auch aus der Menomeo-Community, also gern auch mit dir, locker und entspannt über die Herausforderungen und Freuden der Wechseljahre spreche. Du möchtest gerne mal mit mir reden? Dann melde dich unter daniela@menomeo.at. Außerdem, wenn du keine Folge verpassen möchtest, dann folge dem Podcast auf der Plattform deiner Wahl und aktiviere die Glocke, wenn du via Spotify dabei bist. Außerdem, es hilft mir, wenn du Menomeo mit Sternen bewertest. Das hilft nicht nur mir, sondern auch dem Thema Wechseljahre in der Sichtbarkeit. Mehr Tipps und Wissenswertes gibt es übrigens auch auf Instagram unter menomeo_podcast und auch ganz klassisch im Internet unter www.menomeo.at, wo du dich übrigens auch zu meinem kostenlosen Newsletter anmelden kannst. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören. Bis dahin alles Liebe und vergiss nicht aufs Glücklichsein.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.